Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete mit uns und steht mal dazu auf, schafft ihr. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag. Danke für das Wetter, was uns da draußen heute erwartet. Danke, dass ein Tag frei ist, an dem wir hoffentlich nicht arbeiten müssen. Und wir bitten dich, dass dieser Tag uns richtig gut tut und dass diese Zeit, die wir jetzt hier im Gottesdienst haben, uns inspiriert, uns weiterbringt im Leben, uns etwas von dir sagt, uns Gedanken gibt, die wir vorher nicht hatten, uns ermutigt und uns den Weg weist. Amen. Genau, Mats hat es schon gesagt, der Ablauf ist ein bisschen anders. Das ist nur für die interessant, die sonst hier sind. Die anderen wissen ja gar nicht, wie der Ablauf sonst ist. Aber normalerweise haben wir am Anfang immer eine Zeit, wo wir ein paar Lieder hintereinander zusammen singen. Das werden wir auch machen, aber am Schluss des Gottesdienstes, damit die Kinder, also die sehr kleinen Kinder, um die es in diesem Gottesdienst auch geht, ein bisschen früher dran sind und nicht bis zum Schluss warten müssen. Und diese Segnung, von der Matze sprach, die habe ich so ein bisschen in das Thema meiner Predigt eingebaut. Das heißt, ich nehme euch jetzt erstmal mit in das Thema, dann folgt diese Segnung und dann gehen wir in dem Thema noch ein bisschen weiter. Wir stecken seit einigen Wochen mittendrin in der Predigtreihe Full HD. Wenn du jemand bist, der gerne vorwärts kommt, ein bisschen schneller, dann würdest du vielleicht sogar sagen, wir stecken fest in dieser Predigtreihe, weil wir mit sehr langsamen, kleinen Schritten uns durch das Kapitel Hebräer 11 arbeiten. Nicht nur ein Vers pro Sonntag, aber doch auch nicht mal so richtig viele, dass man in dreimal durch wäre. Und jetzt haben wir nur alle zwei Wochen Gottesdienst, da dauert das ein bisschen. Und dieses Kapitel beschreibt, was Glaube ist und welche Kraft Glaube im Leben von Menschen entwickelt und tut das, indem es Menschen Beispiele aus dem Alten Testament heranzieht und anhand dieser Beispiele Glauben illustriert. Das Kapitel Hebräer 11 oder der Hebräerbrief ist aus dem Neuen Testament an die Christen, die damaligen ersten Christen geschrieben. Und trotzdem sind die Menschen, auf die dieser Brief zugreift oder die dieser Brief ins Licht rückt, schon lange, lange tot, haben schon lange, lange vor dieser Zeit gelebt. So, die Reihe heißt Full HD, weil sie uns reinzieht in die Stories dieser Menschen und ihrer Art, Glauben zu leben und uns hoffentlich ein neues Bild von unserem Leben gibt und neu inspiriert für unsere Art zu glauben oder das Leben zu leben. Und auch der heutige Abschnitt hat, man merkt es, wenn man ihn zuerst mal liest, noch nicht, aber er hat Potenzial, dein Bild von dir selbst, von Glaube, von deinem Leben zu verändern. Und ich hoffe, dass er das tut. Dein Bild ein bisschen, oder dein Glauben ein bisschen erweitert, vielleicht sogar ein bisschen dehnt, vielleicht sogar ein bisschen herausfordert. Ich lese diesen Text vor. Oh, ich muss das anschalten hier. Und ihr könnt mitlesen, wenn ihr möchtet. Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn dahin. Er, der die Verheißung empfangen hatte und zu dem gesagt worden war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. Aufgrund des Glaubens segnete Isaak Jakob und Esau in Hinblick auf das Kommende. Aufgrund des Glaubens segnete Jakob, sterbend, jeden der Söhne Josefs und neigte sich über das obere Ende seines Stabes. Aufgrund des Glaubens dachte Josef vor seinem Tod an den Auszug der Israeliten und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Früher habe ich nicht gewusst, was das ist. Knochen, die eigenen. Aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass es ein schönes Kind war und weil sie sich vor dem Befehl des Königs nicht fürchteten. Vielleicht merkt ihr, den Text versteht man nur, wenn man die Geschichten schon kennt, auf die sie sich beziehen. Die Christen damals kannten diese alttestamentlichen Geschichten. Ihr werdet sie gleich auch kennenlernen, wenn ihr das noch nie gehört habt. So, dieser Abschnitt spannt einen Bogen. Kann man den Bogen sehen da? von Abraham über Isaak, Jakob, Josef, Mose. Und dieser Textabschnitt umspannt sozusagen einen Zeitabschnitt von mehreren Generationen, mehreren Jahrzehnten, Jahrhundertjahren sogar. Und es geht in diesem Text eigentlich darum, wie von einer Generation zur nächsten Segen weitergegeben wird. Das ist das Thema heute. All diese Leute, Abraham, Jakob, Isaak, Josef, Mose vor allem, all diese Leute haben Geschichten, die es wert wären zu erzählen. Und man könnte an diesen Geschichten wunderbar Glauben illustrieren. Also wenn man die Stories nähme, wie sie zu ihren Lebzeiten geglaubt und Menschen geprägt und die Welt verändert haben. Das könnte man. Das tut der Text aber hier nicht. An anderer Stelle schon, aber hier tut er das nicht. Er beschreibt, wie das, was sie glaubten und was sie lebten, sich, wie sie das weitergaben an die nächsten Generationen. Das ist sozusagen Glaube an eine Zukunft. Es geht heute ein Stück weit um Glaube an eine Zukunft. Um das Weitergeben des Segens und dieses Glaubens an die, die nach uns kommen. Heute müsst ihr ein bisschen damit leben, dass es vielleicht ein bisschen lauter wird. Aber das darf so sein, ne? Ihr müsst nicht flüchten. Außer es ist für euch selbst ganz schrecklich. Ich rede einfach gegen euch an. Also diese Leute waren Vorfahren der Zukunft. Vor ein paar Wochen habe ich das irgendwann mal gepostet und fand das einen spannenden Gedanken, dass wir Vorfahren der Zukunft sind. Irgendjemand kommentierte, was soll jetzt daran spannend sein? Ist ja auch irgendwie Binsenweisheit, wir sind Vorfahren der Zukunft. Aber ich glaube, das ist eine andere Art zu leben, wenn du dein Leben nicht nur als, wenn du dich selbst in deinem Leben nicht nur als Gestalter der Gegenwart siehst, was übrigens immens wichtig ist, aber wenn du dein Leben auch verstehst als etwas, was das Leben anderer vorbereitet, die nach dir kommen, als Vorfahre der Zukunft. Du glaubst als Vorfahre an eine Zukunft. Dein Leben, dein Glaube, deine Taten, deine Worte, deine Gedanken, deine Liebe, deine Träume, deine Ziele, dein Investment, was immer, das alles hat nicht nur für dich heute Bedeutung, für dich, deine Lebenswelt, sondern für die Generation nach dir. Für die Zukunft der Menschen, die leben werden, wenn du schon lange nicht mehr bist. Es ist etwas anderes, mit diesem Bewusstsein zu leben, glaube ich. So, dieser Text sagt, weil diese Leute an Gott glaubten, waren sie sich ihrer Bedeutung für die Zukunft bewusst. Und sie segneten die nächste Generation im Blick auf diese Zukunft. Im Blick auf Tage, an denen sie selbst nicht mehr leben würden. Die Bibel überblickt ja einen Zeitabschnitt von vielen Hunderten, tausenden Jahren. Und sie beschreibt aber, und das ist das Besondere an der Bibel, Gott immer als einen, der die Menschen, die dort lebten, in die Zukunft zieht. Sie herausforderten, einen Schritt weiter zu gehen. Und die nächste Generation wieder herausforderte, einen Schritt weiter zu gehen. Die Bibel glaubt an einen Gott, dem die Zukunft gehört. Und der schon immer einen Schritt weiter ist als die Menschen und sie mitnimmt. Gott hat unsere Zukunft im Sinn und er zieht uns in diese Zukunft. Das ist ein wichtiger Gedanke, ich werde ihn nachher nochmal wiederholen. Gott ist ein Gott, der immer vor uns und nicht hinter uns ist. Und wer weiß, diese Leute damals wussten, nach mir werden Menschen kommen, die werden mit diesem Gott Schritte gehen, die weitergehen als die ich mit ihm gegangen bin. Doch das, was ich über ihn gelernt habe und das, was ich verstanden habe, es ist an mir, das weiterzugeben an diese Generation. Ich bin ein Vorfahr der Zukunft. So, Menschen checken das spätestens dann, diese Wahrheit, wenn sie Eltern werden. Plötzlich merkst du bist nicht mehr die jüngste Generation. Es gibt jetzt eine Generation unter deinem eigenen Dach, die jünger ist als du. Das ist merkwürdig. Plötzlich sind da Menschen, denen gehört von dieser Zukunft mehr als dir gehört. Die sind wahrscheinlich länger da als du. Und du beginnst zu denken, hey, irgendwie geht es in meinem Leben tatsächlich nicht nur um mich, sondern es geht um diese Menschen. Und irgendwann geht es sogar mehr um diese Menschen als um mich. Dabei fühle ich mich doch noch so jung. Das ist spannend, schön, herausfordernd und manchmal auch irgendwie beängstigend, das zu merken. So, man muss natürlich keine Kinder haben, um Vorfahre der Zukunft zu sein, aber spätestens dann, wenn man Eltern wird, merkt man das. Und darum segnen wir heute sechs kleine Menschen, da oben seht ihr sie. Kinder von zusammengenommen 12 Vorfahren der Zukunft. Ja? Immer 2 von diesen 12 haben ein bisschen mehr miteinander zu tun. Und wenn wir gleich als Eltern und Paten und als ganze Gemeinde diese Kinder segnen, dann ist das sozusagen so eine Handlung, wie sie, so ähnlich wie sie da im Alten Testament vorkommt. Wir vertrauen diese Kinder Gott und seiner Zukunft an. Und wir sprechen ihnen das zu, was wir selbst über Gott gelernt haben, dass Gott mit ihnen ist. Und wir glauben, dass er sie viel besser als wir selbst in diese Zukunft begleiten kann. Und wir sagen damit ein Stück weit auch, wir werden alles dafür geben, euch nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu segnen, dass ihr mutig in diese Zukunft gehen könnt. Wenn wir segnen, dann sprechen wir das Kindern zu. Segen ist sozusagen etwas zwischen Gebet und Wunsch und etwas, was tatsächlich passiert, ohne dass man das magisch nennen kann und ohne dass man das richtig beschreiben kann. Wir sprechen Kindern zu, was wir wissen, was Realität über ihnen ist. So. Was uns selber durch die Vergangenheit getragen hat, geben wir weiter. Hier nur mit Worten, die Kinder verstehen uns gar nicht. Und doch ist es mehr als nur Wünsche. So, ein bisschen was Ähnliches seht ihr, was Ähnliches wie Segen, nur ein bisschen, aber ein bisschen was Ähnliches wie Segen seht ihr im folgenden Videoclip, den ich noch zeigen will. Der seltsame Fall des Benjamin Button. Viele von euch kennen den Film wahrscheinlich. Ihr seht in diesem Clip eine ältere und eine jüngere Frau, Mutter und Tochter, die Mutter liegt im Sterben. Die Tochter liest Postkarten ihres Vaters, den sie nie gekannt hat. Und dieser Vater ist eben Benjamin Button und der hatte die Mutter in der Mitte seines und ihres Lebens kennengelernt. Das Seltsame war, er wurde dabei immer jünger, sie wurde immer älter. Benjamin Button ist ein Mann, der als Greis zur Welt gekommen ist und dann immer jünger wird und diese Welt als Baby verließ. Das ist der Grund, warum die Tochter ihn nie kennengelernt hat. Dann schauen wir in diesen Clip rein und ein bisschen, was ihr da hört, ist Segen.
Die ist für mich. 1970, da war ich 2. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, ich könnte dir einen Gute-Nacht-Kuss geben. Die sind alle für mich. 5. Ich wünschte, ich könnte dich an deinem ersten Schultag zur Schule bringen. 6. Ich wünschte, ich wäre da, um dir das Klavierspielen beizubringen. 1981, 13. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, lauf diesem Jungen nicht nach. Ich wünschte, ich könnte dich halten, wenn du ein gebrochenes Herz hast. Ich wünschte, ich hätte dein Vater sein können. Nichts, was ich je getan habe, kann das aufwiegen. Ich glaube, er ging nach Indien. Nach meiner Meinung ist es nie zu spät. Oder in meinem Fall
zu früh, der zu sein, der man sein will. Es gibt keine zeitliche Begrenzung. Fang damit an, wann du willst. Du kannst dich ändern oder so bleiben, wie du bist. Es gibt keine Regeln. Du kannst das Beste daraus machen oder das Schlechteste. Ich hoffe, du machst das Beste daraus. Ich hoffe, du siehst erstaunliche Dinge. Ich hoffe, du erlebst Gefühle wie nie zuvor. Ich hoffe, du begegnest Menschen, die die Welt anders sehen als du. Ich hoffe, du lebst ein Leben, auf das du stolz sein kannst. Und wenn es nicht so ist, dann hoffe ich, du reißt dich zusammen und fängst nochmal
von vorn an.
Ich habe den Eltern, um die es heute geht, letzte Woche eine Aufgabe gegeben, eine ähnliche wie sie dieser Benjamin Button hier gerade in Postkarten verfasst. Sie sollten sich mal überlegen, was sie ihrem Kind auf den Weg geben würden, wenn sie dieses Kind nicht in die Zukunft begleiten könnten? Was wäre dann das Wichtigste, was ihr eurem Kind sagen wolltet, war meine Aufgabe. Ich habe euch also ein bisschen dazu gezwungen, euch darüber mal Gedanken zu machen. Was ist für mich, für uns wirklich wichtig? Und was würden wir, wenn wir nicht viele Worte hätten, unbedingt unseren Kindern sagen wollten? Denkt euch mal in die Zukunft dieses Kindes hinein. Und irgendwann wird dieses Kind tatsächlich seine Zukunft ohne euch leben. Irgendwann wird das so sein. So, das, was ihr aufgeschrieben habt, das ist ein Stück weit etwas Ähnliches wie Segen, wenn man es seinem Kind weitergibt. Ich hatte, als ich euch die Aufgabe gab, vor, diese Sätze jetzt hier zu zeigen oder vorzulesen. Gestern habe ich gedacht, irgendwie fühlt sich das falsch an, das zu tun. Diese Sätze, habe ich gedacht, sind zu wertvoll, um sie hier wie so Kalendersprüche irgendwie zu projizieren. Eine Mami sagte, ich musste weinen, als ich mir das überlegte. Und Eltern haben sich zusammengesetzt und überlegt, was wäre das denn und so. Also mir schien gestern, das ist zu persönlich oder zu wertvoll, um es jetzt hier einfach so weiterzugeben. Deswegen mache ich es nicht. Danke, dass ich es lesen durfte. Und ich sag ein bisschen, um was es ging in diesen Sätzen. Es ging ganz viel um Liebe und darum, wie wichtig es den Eltern ist, dass ihre Kinder wissen, dass sie geliebt sind. Es ging um, sei dir deines Wertes bewusst und geh als ein solcher Mensch durchs Leben. Es ging um Gott und den Wert, Gott kennenzulernen und mit Gott unterwegs zu sein. Es ging auch darum, ein Leben zu leben, was für andere da ist, nicht nur an sich selbst denkt. Und diese Sätze rieten zu Mut und zu Freude und zu Vertrauen und solchen Dingen. Das, was ihr als das Wichtigste für euer Leben erkannt habt, das formuliert ihr in diese Sätze, die für euer Kind zu einem Segen werden können. Segen bedeutet, das, was ich von Gott weiß, was mir gilt, das gebe ich weiter an die nächste Generation. So, und das werden wir jetzt tun. Wir segnen 6 junge Erdenbürger. Und ich bitte euch mal alle, die ihr da irgendwie dazugehört, also nicht alle, die ihr irgendwie dazugehört, sondern die wissen, dass sie auf die Bühne kommen sollen, nach vorne. So, wir gehen nochmal zurück in diese alte Geschichte, oder diese alten Geschichten, kann man sagen, aus Hebräer 11, in diese Reihe der Vorfahren, die jeweils den Segen an die nächste Generation weitergegeben haben. Das beginnt ja mit Abraham und dieser bekannten Geschichte seines Sohnes Isaaks. Wer die letzte Predigt mitbekommen hat, weiß, wie wichtig dieser Sohn für Abraham war. Eigentlich die Erfüllung seines Lebenstraumes. Und die Erfüllung der Verheißung Gottes, aus dir wird ein Volk entstehen. Und sowas geht nur, wenn man einen Sohn hat. Den hatte er lange in hochbetagtem Alter nicht. Und diese Aufforderung Gottes, nun seinen Sohn wieder herzugeben, war eigentlich das Gegenteil dessen, was Gott wollen konnte. Deswegen steht in diesem Text oder interpretiert Hebräer das so, er glaubte daran, dass sein Sohn wieder aufersteht. Nur darum hat er das getan. So, Gott hält ihn dann im letzten Moment davon ab, seinen Sohn zu opfern. Und da beginnt diese Segenslinie mit Abraham. Dieser Isaak nämlich hatte dann 2 Söhne, Zwillinge, genauer gesagt, Esau und Jakob, beide so unterschiedlich wie Brüder nur sein können. Esau, der Outdoor-Bursche, bei jedem Wetter draußen, das Crocodile Dundee Messer immer zwischen den Zähnen. So ein Typ, wie manche Väter sie sich wünschen, ne? Also ein Kerl mit Bart und Waschbett brauchen so. Der Stolz seines Vaters auf jeden Fall. Und Jakob, seines Zeichens Stolz der Mutter, Warmduscher, Kochkünstler, seinem Bruder an Cleverness weit überlegen. Keiner der beiden Brüder kann einen vorbildlichen Charakter vorweisen, muss man sagen. Also Esau denkt nicht von hier bis da und verkauft sein Erstgeburtsrecht nur für eine warme Mahlzeit. Jakob betrügt seinen Bruder und auch noch ein paar andere Menschen in seinem restlichen Leben. Das mag an der Erziehung gelegen haben. Die Mutter kommt in dieser ganzen Geschichte auch nicht so gut weg mit ihren Ideen. Jedenfalls durch diese eigentlich ziemlich ziemlich unschöne Geschichte dieser Brüder und ihrer Mutter und der Vater, der da von allen dreien, oder nee, von zwei dieser dreien noch betrogen wird, zieht sich trotzdem Gottes Segen durch. Die Geschichte endet damit, dass die beiden Brüder, die sich lange zerstritten haben, sich versöhnen. Und es endet damit, dass zumindest Jakob durch eine Gottesbegegnung in seinem Charakter und seinem Glauben und seinem Wesen sehr stark verändert wird. Dennoch zieht sich dann auch durch seine Geschichte und die Geschichte mit seinen Söhnen, also von Jakob, diese Story pädagogischer Unfähigkeit. Also Jakob hat dann einen dieser Söhne, Josef, den anderen Söhnen vorgezogen. Die werden natürlich neidisch, verkaufen ihn kurzerhand nach Ägypten, erzählen dem alten, jetzt auch alten Jakob, dein Sohn ist leider draußen von wilden Tieren, so ist das da draußen mittlerweile und so. Also ein Familientherapeut hätte auch in dieser Geschichte seine wahre Freude gehabt oder wäre daran verzweifelt. Aber auch diese Geschichte endet ganz am Ende mit Versöhnung dieser Brüder und auch mit dem Erleben, dass Jakob seinen totgeglaubten Sohn wiederfindet und endet mit dem Segen, den dann Jakob, übrigens nicht an Josef, sondern an dessen Söhne weitergibt, also an seine Enkel. Die ganze Familie lebt mittlerweile in Ägypten, hat Ansehen und Wohlstand erlangt. Und jetzt, das erzähle ich jetzt, weil das nachher noch wichtig ist, jetzt tut Josef kurz vor seinem Tod etwas Komisches, das mit den Gebeinen. Er gibt sozusagen seinen Nachkommen den Auftrag, begrabt irgendwann meine Überreste, meine sterblichen Überreste, wieder zu Hause in Israel. Und sein Gedanke war nicht, macht da mal einen Ausflug hin und vergrabt es da, sondern nehmt meine Gebeine mit, wenn eines Tages unsere Familie oder ein Volk, was daraus wurde, wieder das Land verlässt und nach Hause zurückgeht. Er tut das, um seiner Familie, seinen Nachkommen mit auf den Weg zu geben, eigentlich, so gut es uns geht, hier, eigentlich gehören wir hier nicht hin. Hier ist unser Weg nicht zu Ende. Und diese Aufforderung, begrabt meine Gebeine zu Hause, war dann für das Volk eine ständige Erinnerung daran, eigentlich gehören wir nicht hierhin. Eines Tages würden sie zurückkehren, das wusste er schon. Deswegen gibt er diese merkwürdige Anweisung. So, und dann, Jahrhunderte später, Mose, er kommt zur Welt, als sich das Blatt gewendet hat, als dieses Volk der Juden nicht akzeptiert, sondern verhasst ist in diesem Land Ägypten. Männliche Nachkommen werden per Gesetz getötet. Doch die Familie des Mose versteckt das kleine Baby, denn sie sehen irgendwie in ihm die Zukunft ihres Volkes. Sie sehen zumindest, dass in diesem Kind etwas Besonderes schlummert. Wohl den Eltern, die irgendwie sehen, was das Besondere ihres Kindes ist und es fördern, es beschützen. Sie sehen in Mose etwas Besonderes und riskieren ihr Leben, um ihn zu verstecken, gehen einen riskanten Weg mit ihm, überlassen ihn dann in einem Körbchen dem Schicksal, oder man müsste eigentlich, das ist eigentlich falsch, eigentlich machen sie das ganz geschickt, dass dieser kleine Junge in dem Körbchen, das sie da in den Nil setzen, eine Zukunft hat. Er wird der große Anführer und Befreier seines Volkes dann werden. So ungefähr die Linie, Vorfahren der Zukunft. Was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Mit diesem Weitergeben von Segen durch die Generationen, auf und ab, katastrophale Zustände und doch irgendwie geht diese Geschichte Gottes mit seinem Volk da weiter. Was ist eigentlich heute die Message? Die eine ist, diese ganze Geschichte läuft über die Generationen aus Gottes Perspektive immer vorwärts gewandt. Immer vorwärts gehandt. Über allem schwebt diese Verheißung, dass da ein Volk draus werden wird. Diese Geschichte wird gelebt immer mit dem Blick auf die Zukunft. Das ist vielleicht der wichtigste Gedanke heute. Ich habe ihn am Anfang schon mal gesagt. Gott ist immer vorn. Gott ist immer vorn. Leider haben gerade Christen, glaubende Kirchen manchmal die Tendenz, Gott hinten zu vermuten und zurückzuschauen. Manchmal, vor allem dann, wenn die Dinge nicht so gut laufen, denken wir, früher war alles besser. So ungefähr wie auf diesem Cartoon hier zu sehen. In den 1950er Jahren war alles besser, waren alle netter, sogar die Bären. Ja, so, also. Und je älter wir werden, desto riskanter oder desto eher passiert uns das, dass wir an früher denken und denken, früher war alles besser. Und wir schauen nicht mehr so sehr nach vorne. Wir vermuten das Gute nicht unbedingt da vorne, sondern da hinten. Was relativ frustrierend ist, denn wir können nicht zurück, anders als Benjamin Button. Der wird allerdings auch nur jünger, der kann auch nicht in die Vergangenheit reisen. Wir sagen das und denken das manchmal sogar, wenn wir als 17-Jährige uns geschworen haben, dass wir so einen Unsinn niemals sagen werden. So, das ist Unsinn, denn es wird nicht alles besser. Und es war früher auch nicht besser. Das liegt an unserem Gehirn, das die Angewohnheit hat, in der Rückschau immer nur im Zeitraffer zu denken und sich die Höhepunkte zu merken. Und an der schönen Angewohnheit unseres Gehirns, dass es meistens in der Lage ist, die nicht so guten Dinge auszublenden und sich die guten zu behalten. Nicht immer, aber meistens. Das ist eine gute Angewohnheit, aber die führt schon mal dazu, dass wir denken, früher wäre es besser. Wir finden die Vergangenheit besser, als wir sie fanden, als die Vergangenheit noch Gegenwart war. Vor allem aber hilft es uns nicht, selbst wenn die Vergangenheit gut war. Wir können nur nach vorne. Und Gott ist immer da vorne. Gott gehört die Zukunft. Unser Weg führt immer in die Zukunft, wenn wir Gott hinterher wollen. Gott ist ein Gott, der Geschichte schreibt, und du kannst nur Teil der Geschichte schreiben, wenn du mit ihm nach vorne gehst. Diese Leute damals glauben ja, dass trotz katastrophaler Umstände halten sie an diesem Glauben fest, Gott ist hier und er hat eine Zukunft mit dieser Familie, mit mir, mit meinem Leben. Und diesen Glauben, den geben sie dann weiter an die nächsten Generationen. Und Generationen später kann man sehen, wie Gott seine Geschichte auf die Schultern dieser Leute, dieser fehlerhaften Leute teilweise, gebaut hat. So, noch herausfordernder ist es, ein Vorfahre der Zukunft zu sein. Nicht dann, wenn es schlecht läuft und am Glauben festzuhalten, sondern eigentlich dann, wenn alles toll läuft. Wenn du gar nicht unbedingt Lust hast, aus der Gegenwart in die Zukunft zu kommen, weil die Gegenwart so wunderbar ist. Du steckst in den besten Jahren deines Lebens, du hast einen guten Job, du hast genug Geld, um einen schönen Weinkeller anzulegen, du hast ein Häuschen gebaut, was weiß ich, du fühlst, ich bin am richtigen Ort. Dann zu glauben, dass Gott da vorne ist und in einer Zukunft, uns in eine Zukunft zu zieht, heißt, ich glaube, dass das, was mir jetzt gut gefällt, trotzdem nicht das Ende meines Weges ist. Dass ich hier nicht endgültig hingehöre. Das ist das, was Josef macht, ne? Es geht denen blendend da in Ägypten und er sagt, ja, und irgendwann tragt meine Gebeine wieder da nach Israel zurück. Hier gehören wir eigentlich nicht hin. Die Reise geht weiter. Und es ist an uns, die Zukunft Gottes nicht aus dem Blick zu verlieren, dann, wenn es uns gut geht. Also wie ist das, wenn wir am Zug sind? Sind wir uns dann bewusst, dass es Gott nicht nur um das hier geht, sondern um Weiteres? Den nächsten Schritt. So, bei einem Staffellauf, da ist ja jedem Läufer klar, dass der eigene Lauf nur ein Beitrag zum Gesamtsieg wird. Und dass der Staffelstab irgendwann weitergegeben werden muss. Sogar ist ziemlich genau definiert, wann das geschehen muss. Und dass der Lauf nicht endet, wenn mein Lauf endet. Und das macht eigentlich auch die Schönheit eines Staffellaufes aus. Das ist fast schön. Ich habe, glaube ich, erst einmal in meinem Leben Staffel gelaufen, aber ich glaube, das ist fast schöner als alleine zu laufen, zu wissen, mein Erfolg baut auf den Erfolg meines Vorgängers auf, wenn das denn hoffentlich erfolgreich war, was der da zusammengelaufen hat, und auf meinen Erfolg baut wieder ein anderer auf und gemeinsam gewinnen wir. Das, was wir erreichen, ist größer als das, was ich selbst leisten kann. Das ist eigentlich das Schöne am Staffellauf. Bei der Staffübergabe gibt es ja so zwei Linien. Es gibt ein zu früh, es gibt aber vor allem auch ein zu spät. Und diese Übergabe von Staffelstäben ist übertragen auf unser Leben auch immer so ein bisschen der heikle Punkt. Und wahrscheinlich passiert es uns öfter, dass wir Staffelstäbe zu spät weitergeben, als dass wir zu früh daran denken, Verantwortung weiterzugeben. Letzte Woche war ich in Thüringen, Mühlhausen, ganz in der Nähe, wo Dora herkommt, in einer alten Kirche. Und der Kirche insgesamt in Thüringen geht es, ließ ich mir sagen, jetzt nicht so blendend. Viele Kirchen stehen leer. Wahrscheinlich hat der Sozialismus da auch seinen Beitrag zu geliefert. Vielleicht auch eine Kirche, die irgendwann ihre Tradition lieber hatte als ihre Kinder. Auf jeden Fall, diese Kirche, die ich dort besucht habe, oder wir mit einer Gruppe, da hatten Verantwortliche den Mut, und das meine ich jetzt mit Staffelstab, weitergeben. Das Gebäude, eine relativ gewöhnliche, aber von außen schöne alte Kirche, an die nächste Generation weiterzugeben. Zusammen mit ein paar Millionen, dass die Jugend das umbauen kann. Und an einen Pastor, dieser da, der aussieht wie ein Streetworker und Bodybuilder und es wahrscheinlich auch ist. Also beim Streetworker weiß ich es, beim Bodybuilder weiß ich es nicht. Und in dieser Kirche sind jetzt nach dem Umbau keine Kirchenbänke mehr. Man kann auf dem Boden sitzen, denn es gibt Fußbodenheizung. An der Seite wurde eine Cafeteria eingebaut, man sieht sie da so. Von überall in diesem Raum kann man architektonisch den Altar sehen. Coole Sache. Egal, wo man in diesem Gebäude ist, auch in anderen Räumen oben, kann man den Altar sehen. Die Wände wurden aufgesägt, damit mehr Licht reinfällt. Unter dem Dach schwebt, kann man das auch sehen, da, so eine Art Balkon, von dem sie irgendwelche erlebnispädagogischen Spiele mit Abseilen und so machen in dieser Kirche. Diese Kirche lebt wieder. Die Bevölkerung war zum Teil nicht so begeistert, schon gar nicht, als da die Kirche aufgesägt wurde. Kulturerbe und so. Und jetzt kommen immer mehr Schulklassen, Musiker, Gruppen, die sich da treffen und nicht mehr gehen. Wenn man in diese Räume kommt, hat man spontan das Bedürfnis zu bleiben. Sehr schön gelungen. Diese Kirche lebt. Aber eine Generation musste mutig sein, den Staffelstab, ihr Erbe, weiterzugeben an eine Generation, die wer weiß, was daraus macht. Und diese Generation wiederum musste den Mut haben, das anzugehen und diese Kirche mit Leben zu füllen. Es braucht auch ein bisschen Mut. Bei allem braucht man den Glauben, das hier ist noch nicht das, wo wir hin sollen. Gott hat eine Zukunft. Wir sind Vorfahren der Zukunft. Sind wir das wirklich? Sind wir das, wenn es mies läuft? Glauben wir dann, dass Gott eine Zukunft hat? Sind wir das, wenn es super läuft? Sind wir dann bereit, trotzdem an das Gute zu glauben, was Gott mit der nächsten Generation vorhat? Und das, was wir erleben, ist noch nicht alles. Und sind wir bereit, den Weg dafür zu bahnen? Ich komme zum Schluss. City Church ist jetzt 10 Jahre alt. Ich weiß, wir alle meinen, wir seien noch ganz jung. 10 Jahre ist ja vielleicht für eine Kirche nichts, aber im Grunde sind wir alle 10 Jahre älter, als wir vor 10 Jahren waren. Das ist so. Also ein Wort noch an uns Alte. City Churchler, euch meine ich jetzt mal. Wir sind die Vorfahren der Zukunft, wissen wir das? Und ich habe mich gefragt, werden wir eine Kirche sein? Sind wir eine Kirche, die gut darin ist, den Staffelstab dann weiterzugeben, wenn es der Zeitpunkt der richtige ist? Ich glaube, dass es im echten Leben natürlich nicht nur ein paar Sekunden sind, ne, sondern eine längere Zeitdauer. Aber haben wir das im Blick, wann die nächste Generation freizusetzen ist? Siehst du die nächste Generation? Sollen die nur mitmachen hier bei uns oder wollen wir ihnen das Steuer in die Hand drücken? Ich bin 40 und ich glaube, ab 40 sollte man anfangen, darüber nachzudenken. Und vielleicht auch nicht 20 Jahre darüber nachdenken. Wir sollten darüber nachdenken, an alle über 40. Wir sollten darüber nachdenken, was können wir der nächsten Generation weitergeben? Wo müssen wir etwas abgeben? Was wir noch sehr, sehr gerne haben, aber wir sollten es weitergeben, damit Gott mit anderen auch zu seinem Ziel kommt. So, ich weiß natürlich, 40 ist noch kein Alter und auch 10 Jahre für eine Kirche ist noch kein Alter, aber ich fände das großartig, wenn wir jetzt schon die Zukunft in den Blick kriegen. Eine Zukunft, in der Gott unterwegs sein wird und in der wir selbst irgendwann nicht mit dabei sein werden, sondern in der die nächste Generation die Hauptrolle spielen wird. Diese Kinder, die wir heute gesegnet haben, die werden irgendwann die Welt gestalten und dann, wenn sie das tun, dann spätestens werden wir alt sein. Und das ist gar nicht mehr so lange hin. Ich glaube, ich wollte hier weiterklicken. Aber als ein Vorfahre der Zukunft bist du jemand, der diese nächste Generation mit all dem Guten, was er selbst von Gott weiß und kann, für diesen Weg segnet. Mit deinem Know-how, mit deinem Lob, mit deinen Erfahrungen, mit deiner Erkenntnis über Gott, mit deiner Liebe, mit deiner Hilfe, mit deiner Nachsicht, mit deinem Vertrauen in eine Generation, die vielleicht Fehler machen wird. Und das zu tun, ist was Wunderschönes. Ich bin auch dabei, mich daran zu gewöhnen, dass dieser Abschnitt des Lebens vor mir liegt, bald, wo man eher der ist, der anderen hilft, etwas zu tun, als es selber zu tun. Aber so langsam verstehe ich, dass das was Schönes ist. Und dass Benjamin Button heißen keine schöne Sache ist. Ich werde nie mehr gut Tennis spielen in meinem Leben, aber vielleicht werde ich meiner Tochter beim gut Tennisspielen applaudieren. Und das ist was Schönes. Irgendwann werden wir dann tatsächlich alle nicht mehr sein und der Staffellauf unser eigener wird vorbei sein. Und ob wir dann aber gut oder schlecht gelaufen sind, ob diese Übergabe geklappt hat oder nicht, ob wir die waren, denen man den Staffelstab wegnehmen musste, oder ob wir die nächste Generation gefördert haben, das wird nicht unwichtig sein. Das wird für diese Generation Bedeutung haben, wie wir gelebt haben. Und irgendwann werden wir gemeinsam mit den Generationen vor uns und nach uns in Gottes Zukunft ankommen und diesen vollendeten Lauf feiern. Das ist die christliche Hoffnung für diesen Planeten und unsere Menschheit. Und darum lohnt es sich, als Vorfahr der Zukunft zu leben. An Leute zu glauben, an Gott zu glauben, der einen Gott zu kennen, der da vorne ist und nicht dahinter, da hinten. Und die nächste Generation in diesem Sinne zu segnen, mit unserem Leben, mit unseren Worten, mit dem, was wir ihnen geben können. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.